NDR Info. Themenabend.
Jetzt weiter mit der Redezeit und Verena Gonsch. Kennen Sie noch Boris Becker, Steffi Graf oder Franziska von Almsick? Das ist natürlich eine völlig blöde Frage. Sie werden sagen, natürlich kenne ich die, aber was ist mit Christina Vogel, die wir eben in dem Feature gehört haben? Sie ist Bahnradsportlerin, 12-fache Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Ihr Fankreis ist deutlich kleiner. Helden nur für einen Tag? Wie groß ist der Erfolgsdruck bei Olympia? Das ist heute das Thema in der Redezeit und da geht es auch um die ganz vielen sogenannten Randsportarten, die nicht so oft in der Sportschau auftauchen, für die die Sportler aber genauso viel schuften müssen. Und da ist wie immer Ihre Meinung gefragt. Was sehen Sie denn gerne an Sport im Fernsehen? Was hören Sie gerne im Radio und warum? Würden Sie gerne auch Bahnrad, Volleyball, Schießen oder Wasserball öfter sehen oder nur die traditionellen Sportarten? Warum glauben Sie, sind einige Sportarten beliebter als andere? Und finden Sie, dass mit der Sportförderung und wie Athleten gefördert werden in Deutschland alles richtig läuft? Rufen Sie uns gerne an unter 08000 44 1777 oder schreiben Sie uns Ihre Meinung unter ndr.de/redezeit. Eine olympische Heldin ist für uns heute schon in Rio bei den Olympischen Spielen. Guten Abend, Britta Heidemann, beziehungsweise bei Ihnen ist ja erst später Nachmittag. Das war richtig. Ja eben gerade auf dem letzten Drücker, ja. Nicht, wenn ich das jetzt so richtig mitgekriegt habe.
Genau, wir haben uns an das brasilianische Prinzip gehalten, just in time hier am Studio anzukommen, genau.
Aber frühzeitig los, aber im Mittelteil hakte es etwas, ne?
Genau, es gibt bei Olympischen Spielen immer eine Unzahl an Akkreditierungspunkten und es muss immer genau das draufstehen, ob bei der Area, in die man rein möchte, und das war in meinem Fall nicht
fehlte
so
irgendwas.
Und dann mussten wir uns da durchmogeln. Das haben wir auch geschafft.
Sagen Sie mal kurz, wie sieht es denn eigentlich aus in Rio? Es war ja viel die Rede davon, dass alles so spät fertig wird, dass man noch auf der Baustelle trainiert. Mhm. Können die Spiele beginnen? Können wir uns darauf freuen oder würden Sie sagen, mal sehen?
Also mittlerweile, die Athleten, die jetzt ankommen, haben sicherlich deutlich bessere Bedingungen schon als vor einer Woche. Als ich angekommen bin, waren die Handwerker noch voll zu Gange. Einige haben tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ins Klo gegriffen mit den Zimmern. Also die Toiletten waren verstopft. Es gab Wasserschäden. Also ich bin auch ein paar Mal aus dem 18. Stock die Treppe runtergerannt wegen nächtlichem Feueralarm.
Ja, ich habe das auf Facebook gesehen. Da wetzen sie da durch die
Ach,
Gegend.
Ja, also ich mache auch ein bisschen Sport hier. Aber mittlerweile geht es wirklich. Und die meisten Athleten sind zufrieden jetzt mit den Bedingungen. Was wirklich ein Problem ist, dass einige Sportanlagen sehr spät fertig geworden sind. Sie haben eben auch gesprochen von den Bahnradfahrern. Die Bahn zum Beispiel ist jetzt noch ganz frisch und da ist die Bahn irgendwie, ich glaube, langsamer, weil das Holz noch nicht trocken ist oder irgendwie sowas. Also das ist natürlich dann schon belastend, aber wie gesagt,
und die Segler haben gesagt, es ist so viel Müll im Meer.
Ja. Das stimmt, genau.
Sie müssen um 20 vor 10 auch schon wieder zum nächsten Wetzen, deswegen werden wir Sie vorher ganz viel fragen. Sie sind ja mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Fechten, haben eigentlich alles gewonnen, was man gewinnen kann. In Rio selbst sind Sie nicht qualifiziert, aber in der Athletenkommission, da kommen wir später nochmal zu. Jetzt würde ich gerne zu Beginn aber mal von Ihnen wissen, Fechten gilt ja auch so ein bisschen als Randsportart. Hätten Sie sich manchmal gewünscht, lieber eine populäre Sportart gewählt zu haben? Sie haben ja eigentlich mit dem Schwimmen und Leichtathletik angefangen.
Ja, wir sagen ja ganz gerne, Orchideensportart ist.
Ach ja, das klingt irgendwie auch schöner, ne?
Nein, es ist vor allem auch eine Sportart, die sehr viele Menschen begeistert. Jeder kennt Zorro und die drei Musketiere, D'Artagnan. Von daher geht es tatsächlich mit der Sportart, weil nein, ich habe das bisher noch nie bereut. Man beginnt ja in der Regel keine Sportart mit dem Ziel, dass man da vielleicht nachher Millionär werden kann. Also verdienen muss man sicherlich auch, um absolute Top-Spitzenleistung zu bringen, aber das ist am Anfang meistens nicht der Start. Und ich persönlich mache jetzt ziemlich viele Vorträge, auch zum Thema mentale Stärke und Umgang mit Sieg und Niederlage, die richtige Balance und so weiter. Und da merke ich schon, dass Fechten als ein sehr eleganter Sport wahrgenommen wird, der unheimlich spannend ist, also gerade auch von der psychologischen Seite. Also von daher kann ich mit meiner Sportart schon zufrieden sein.
Sehr schön. Neben Ihnen sitzt Holger Gerske, auch in Rio. Er ist NDR-Sportredakteur und wird für uns von den Olympischen Spielen berichten. Holger Gerske, Sie haben ja das Feature recherchiert, was wir eben vor unserer Sendung hören konnten. Was meinen Sie, dieser oft beschworene olympische Spirit, dabei sein ist alles, wiegt der die ganzen Strapazen der Sportler auf?
Ja, wenn man nach Olympischen Spielen oder einem Wettkampf mit Sportlern Interviews führt und die glänzenden Augen sieht, das gilt übrigens auch für die Paralympischen Spiele, die danach hier folgen in Rio, das ist es definitiv. Und wenn man in Deutschland an Sport denkt, dann haben sehr viele vielleicht noch den Handballer vor Augen, wenn nicht ausschließlich Fußballer. Aber es gibt eben auch die Hockeyspieler, es gibt die Schützen, es gibt die Fechter. Und für die ist das ein Lebenshöhepunkt, hier in Rio dabei zu sein, überhaupt bei Olympischen Spielen. Und da lebt er tatsächlich, dieser olympische Geist, ohne jeden Zweifel. Und es ist auch für jeden Olympiagastgeber einfach das Wichtigste, dass man diese olympische Leidenschaft auch in die Arenen bringt. Das, was in Sydney vorbildlich lief, in Athen so lala, in Peking war sehr vieles konstruiert, war aber auch eine sehr positive Atmosphäre und in London auch fabelhaft war. Das hoffen wir jetzt für Rio.
Und jetzt kommen wir nochmal zum Wirtschaftlichen. Also es gibt ja auch Geld für Medaillen. Was kriege ich denn, wenn ich bei Olympia, also ich jetzt nicht, aber ein Sportler.
Das wäre noch Gold, schöner, ne, ja, wenn genau. Sie das Geld kriegen.
Was kriegt man denn für Gold zum Beispiel?
Ich meine, dass es derzeit von der Deutschen Sporthilfe 20.000 Euro gibt.
Genau. Ah, ja. Okay, haben wir mal eine Hausnummer.
Ja, aber wenn ich direkt weiterreden darf, das Ganze wird natürlich auf das Jahr verrechnet und dafür, also wer eine Medaille gewinnt, der bekommt eine gewisse Grundförderung dafür auch nicht mehr. Also das muss man, das ist alles wieder ein bisschen relativ zu sehen. Und ich habe eben natürlich auch aufmerksam zugehört, der olympische Geist und die Begeisterung für die Sportart, die ist, glaube ich, bei jedem dabei. Auf der anderen Seite hoffe ich für zum Beispiel Sie auch als Radiomoderatorin, dass Sie Ihren Beruf auch mit Leidenschaft ausüben und trotzdem werden Sie dementsprechend bezahlt. Und das ist etwas, was im Spitzensport in der Breite tatsächlich in Deutschland im Allgemeinen fehlt. Also dass der Athlet sich, um in der Weltspitze mithalten zu müssen, müssen wir quasi Profis sein und professionell trainieren. Und dann muss man sich eben tatsächlich über den Monat einfach durchfinanzieren. Und das fällt leider sehr vielen Athleten schwer, die sich dann nach dem Abitur häufig gegen Spitzensport und ausschließlich für Studium entscheiden.
Ja, der dritte Experte heute ist Professor Michael Schaffrath von der TU München. Er ist in München, nicht in Rio, ist Sport- und Gesundheitswissenschaftler. Herr Schaffrath, die Sportler als Idole und Vorbilder vor allem der Jugend, ist das heute noch so? Hat Olympia noch diese Bedeutung, würden Sie das sagen?
Das kommt ganz auf die Erfolge an, die einzelne Athleten dort erreichen können. Und es hängt auch ein bisschen ab von der Sportart, die sie betreiben. Wenn sie jetzt Olympiasieger werden im Taekwondo, dann wird das sicherlich schwierig, um da Imitationseffekte herauszuziehen, weil auch eben relativ wenig übertragen wird, auch à la longue und auch nach den Olympischen Spielen. Wenn sie aber im Reiten eine Goldmedaille gewinnen oder auch im Tennis, denken wir mal natürlich schon an die von Ihnen angesprochenen Boris Becker, Steffi Graf, die auch olympisches Gold gewonnen haben. Oder denken wir mal ans Fechten, Anja Fichtel, 88. Da gibt es natürlich dann auch schon Achamus-Effekte, weil halt auch die eine gewisse Popularität dann genießen. Und auch Helden sind mehr als über einen Tag hinaus. Aber viele Olympiaathleten, auch wenn sie Gold gewinnen, bleiben Helden für einen Tag. Das muss man leider so konstatieren.
Das ist unser Thema heute in dem Themenabend und jetzt in der Redezeit. Sie können gerne noch anrufen, Helden nur für einen Tag. Wie groß ist der Erfolgsdruck bei Olympia? Und uns interessiert natürlich auch, was Sie gerne gucken. Also rufen Sie gerne an 08000441777 oder schreiben Sie uns eine Mail unter ndr.de/redezeit. Und angerufen hat Robert Schmiedl aus Göttingen, den habe ich jetzt in der Leitung. Guten Abend, Herr Schmiedl.
Guten Abend, Frau Gonsch.
Ihre Meinung zu dem Thema?
Ja, als ich das Thema zum ersten Mal gehört habe, fiel mir David Bowie ein. Sie kennen seinen Lied bestimmt.
Mhm.
Hero for just for one day.
Genau.
Ja, also I wish I could swim. Dann zweitens, zu dem, was mir auch noch stört an den öffentlichen Medien ist, die ARD, die berichtet, Samstag, Fußball. Dritte Liga, zweite Liga nicht so viel, vielleicht ein bisschen, und dann Fußball-Bundesliga pur. Kein anderer Sport. Beim ZDF Sportspiel ist es besser geworden. Da gab es früher mal eine EM-Qualifikationsrunde am Wochenende. Da dachte ich mir, ja, schreibt mal Sportspiel an, da kannst du mal die Qualifikationsspiele sehen.
Was würden Sie denn gerne für Sportarten sehen im Fernsehen? Was würde Ihnen gefallen?
Ich weiß nur, was ich nicht gerne sehe, ist Fußball. Hier vor okay. Göttingen. Ja. Und dann gehe ich zu kleinen Sparten. Zum Beispiel Damenfußball schaue ich mir gerne an. Dann schaue ich mir gerne mal Cricket an. Ist auch eine sehr spannende Sportart, wenn die Anzeige funktioniert. Oder Mannschaftsturnen, wenn genug Kampfrichter anwesend sind, weil sonst wird es nervig, weil 2 Minuten Turn für 5 Minuten Kampfrechterberechnung ist nicht attraktiv. Dann schaue ich mir auch gerne mal Rugby an. Gab es auch ein sehr schönes 7er Rugby-Turnier und 15er Rugby.
Mhm.
Da habe ich mir schon Hallenhockey angeschaut oder Lacrosse. Da gab es hier mal eine Europameisterschaft 2000.
Okay, Herr Schmiedl, ich frage mal gleich an Holger Gerska weiter, der ja in Rio sitzt und auch NDR-Sportredakteur ist. Warum konzentriert sich so viel auf Fußball?
Weil sich bedauerlicherweise in Deutschland die Schraube schon so weit gedreht hat, dass das öffentliche Interesse für viele dieser genannten Sportarten einfach nicht mehr da ist. Viele Kids, viele Jugendliche wissen überhaupt nicht mehr, dass es all diese Sportarten gibt. Wir sind schon so weit, dass sich, wenn wir vor allem auch die Zeitungen, die natürlich auch irgendwo in die Richtung vorgeben, aufschlagen, da wird man ja auch schon suchen, dass man irgendwo eine andere Sportart findet. Das Kuriosum in Deutschland ist, dass das nicht für den Wintersport gilt. Rodeln, Eisschnelllaufen und auch andere Sportarten, die weiß Gott nicht so telegen sind, die laufen immer noch. Für die Sommersportarten, zum Teil durchaus telegener, ist es sehr, sehr schwierig geworden. Ich kann das sagen, sicherlich auch für die Sportschau. Man hat auch vieles versucht, live zu übertragen. In den letzten Jahren, die Quoten sind zum Teil ernüchternd. Es ist einfach das Interesse nicht da. Man kann auch jetzt nicht sagen, wir übertragen jetzt für 100.000 Liebhaber irgendwo einen Wettbewerb, der wirklich keinen Massengeschmack findet. Nichtsdestotrotz wird sehr vieles auch in Spartenkanälen übertragen, in dritten Programmen und so weiter. Das ist ja vorhanden. Aber in Deutschland ist das Interesse immer weiter auf diesen Fußball zugeschraubt worden. Und diese Spirale dreht sich munter weiter, weil auch jeder immer noch das Populärste will. Und das führt in unserer Mediengesellschaft dazu, dass im Gegensatz zu den vergleichbaren Ländern Frankreich, Großbritannien, wo eben auch andere Sportarten außer Fußball absolut populär sind, neben dem Fußball, tatsächlich es in Deutschland so diese Kultur gar nicht mehr gibt.
Mhm. Was andere Zuschauer, Passanten in den nächsten 2 Wochen von Olympia erwarten, welche Sportarten sie lieben, dazu hat Silvia Buckel Passanten in Hamburg gefragt.
Olympia ist für mich Sport und da gehört das ganze Spektrum hinzu. Also ob es Laufen ist, Kanufahren oder Schwimmen und alles ist auch bis zu einem gewissen Level interessant für mich. Aber ich gehöre jetzt auch nicht zu den Leuten, die sagen, also ich finde nun Speerwerfen ganz toll oder Diskuswerfen oder so.
Ich bin nicht so der Sportzuschauer, aber wenn, dann schaue ich ganz gerne mal den 100-Meter-Sprint. Ich habe früher Leichtathletik gemacht und bin halt auch gelaufen und von daher habe ich da so eine gewisse Verbindung zu.
Was mich natürlich am meisten interessiert, ist rhythmische Sportgymnastik, Geräteturn der Damen, weil ich früher als Kind selbst geturnt habe. Und leider ist es so, dass davon immer sehr wenig gezeigt wird.
Segel oder auch die Ruderwettkämpfe oder so finden wir immer sehr interessant. Das müsste viel mehr gebracht werden.
Es gibt ja auch so Sportarten, die kann man gut darstellen im Fernsehen. Und dann gibt es welche, die sind irgendwie nicht so gut zu gucken. Ich glaube, deswegen ist Schwimmen so toll, weil man das so sieht. Und natürlich auch, weil man das immer vor die Nase gesetzt kriegt, so in der Vergangenheit.
Leichtathletik, Schwimmen sind Schwerpunkte, was uns interessiert. Alle anderen Dinge sind teilweise problematisch. Aufgrund der Dopinggeschehen lässt das Interesse schon teilweise nach.
Ich schaue mir ganz gerne Rudern an. Ich finde, das ist ein ganz toller Sport. Für den ganzen Körper ist das eine super Betätigung und deshalb bin ich sehr interessiert daran.
Ich interessiere mich überhaupt nicht für Olympia. Sport machen macht Sinn, aber Sport schauen ist Quatsch.
Sport machen macht Sinn, Sport schauen ist Quatsch. Professor Schaffrath als Sportexperte. Lässt das Interesse an den Sportevents nach, was Holger Gerske eben sagte?
Nö, lässt es überhaupt nicht. Und als Kommunikations- und Medienwissenschaftler und im Moment Gast des Bayerischen Rundfunks, erlaube ich mir doch eine kritische Anmerkung zu machen.
Vorsicht!
Wir haben gerade in dem Einspieler und in dem Votum der Hörerinnen und Hörer, der Passanten, die Sie befragt haben, eine ganze Reihe von Sportarten aufgezählt bekommen, die Menschen doch gerne sehen oder hören oder lesen würden. Der Begriff Fußball fiel dabei relativ selten. Das muss uns doch zunächst mal verwundern.
Naja, es wurde nach den Olympischen Spielen gefragt,
ja,
muss ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen.
Ja, natürlich, aber wenn Herr Gerska
genau, das
sagt,
wird auch gespielt heute Abend ab 23 Uhr.
Da fangen die Probleme an. Es wird heute, die Olympischen Spiele sind noch nicht angepfiffen oder sind noch nicht, fangen noch nicht an, sind noch nicht gestartet, starten am Freitag. Wir haben heute schon Fußball, morgen schon Fußball. Aber das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, und da finde ich, hat der Herr Schmiedl sehr recht, der Hörer, der eben angerufen hat, an der Fußballisierung in der Sportberichterstattung ist ARD und ZDF sind sie maßgeblich beteiligt gewesen. Und im Unterschied zu anderen privatwirtschaftlichen Fernsehsendern, die als Unternehmen eben über Werbeeinnahmen ihr Budget verdienen müssen, hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein opulentes, veritables Gebührenaufkommen und 8 Milliarden pro Jahr. Und die Frage, die man durchaus mit einiger Berechtigung stellen darf, auch als Gast im Moment des Bayerischen Rundfunks, ist, ob diese Rundfunkgebühren bezogen auf die Sportberichterstattung noch angemessen verteilt werden und ob nicht ARD und ZDF eben als gebührenfinanzierte Sender eine Verpflichtung haben, Stichwort Grundversorgungsauftrag, im Rundfunkstaatsvertrag dargelegt, der sich auch ein Stück weit auf den Sport bezieht und ob nicht gerade man von ARD und ZDF erwarten können müsste, dass sie eben nicht nur auf Quoten schauen, sondern eben auch ihrem gesellschaftspolitischen Auftrag besser gerecht werden, als sie es tun.
Holger Gerska, das ist eine Steilvorlage.
Ja, es ist natürlich so, dass auch ein ARD- und ein ZDF-Programm nur 24 Stunden am Tag hat. Und wenn wir anfangen würden, von allen jetzt genannten Sportarten, Welt-Europameisterschaften, Deutsche Meisterschaften und vielleicht noch den wichtigsten Weltcup zu übertragen, dann käme auch sonst kaum noch was vor. Man muss schon mal einmal sagen, wir haben in der letzten halben Stunde, ich habe es ja selbst recherchiert, diese Geschichte über Bahnradsportler gemacht. Das ist schon ein sehr bitteres Kapitel. Das hat aber auch damit zu tun, dass der Weltradsportverband für die Übertragung seiner Weltmeisterschaften horrende Lizenzgebühren verlangt, die wirklich auch nicht mehr im Einklang stehen mit dem Interesse, was es dafür in Deutschland gibt. Aber Weltmeisterschaften im Kanu, im Rudern, im Schwimmen, in der Leichtathletik laufen bei ARD und ZDF. Mit begrenztem Interesse der Fernsehzuschauer, das muss man so deutlich sagen.
Das kann nicht das Argument sein.
Aber nein. Das Argument sind einfach die 24 Stunden am Tag.
Es das ist auch natürlich nicht das gut Argument möglich. Sein. Das kann auch nicht das Argument sein, weil es geht nicht darum, dass sie jetzt von jeder dieser Randsportarten Weltmeisterschaften, Weltcups etc. Zeigen sollen. Und es kann auch nicht das Argument sein, sie hätten kein Geld. Die ZDF finanziert die Champions League, indem sie über 50 Millionen pro Jahr für Champions-League-Fußball ausgibt, obwohl der Champions-League-Fußball auch sehr gut vorher bei Sat.1 gelaufen ist. Das müssen Sie den Hörerinnen und Hörern heute seriös erklären, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk derartig horrende Summen in den Fußball investiert, aber kein Geld angeblich hat und angeblich auch keine adäquaten Sendeplätze für Volleyball, für Basketball, für Eishockey und für viele andere auch Sportarten, die ja eine große Tradition hatten in der ARD und auch im ZDF. Das, glaube ich, ist die Schieflage. Es geht nicht darum, dass sie jetzt vom Taekwondo jeden Weltcup übertragen sollen, sondern ich glaube, die Ausgewogenheit des Programmangebotes bei ARD und ZDF, die hat in den letzten 10, 15 Jahren massiv gelitten zugunsten des Fußballs und das verstehe ich nicht.
Britta Heidemann, die Sportlerin jetzt mal an die Front. Das ist ja das eine Thema, ne? Wie stark kommt Ihre Sportart vor? Wie sehr nehmen die Zuschauer das wahr? Meinen Sie, dass das entscheidend ist, welche Sportart interessant ist? Wie viel ich das im Fernsehen sehe oder spielen da noch andere Dinge eine Rolle?
Nein, also zu dem Thema gerade, ich gebe beiden Seiten irgendwie recht. Es ist aber sicherlich so, dass dass ein Desinteresse der Öffentlichkeit und oder auch vielleicht weniger Medienübertragung sicherlich unterlegt wird dadurch, dass es kein gutes Lobbying aus dem Sport heraus gibt. Mhm. Also ich finde auch, dass Sportarten, ich meine auch das Fechten war in den 80ern ganz groß vorne mit dabei.
Das war damals sehr war bei uns präsent auch, ne?
Genau, ja. Also auch da kann man nicht sagen, dass das per se langweilig offensichtlich war für die Zuschauer. Aber es braucht Einzelfiguren und gute Marketingleute, die eine Sportart auch in den Fernsehsendern mit vorantreiben. Leider ist das die Realität, dass man immer jemanden braucht, der das Ganze pusht, eben auch aus dem Sport heraus. Und da sind wir, glaube ich, mittlerweile in vielen Sportarten relativ schlecht aufgestellt, dass eben auch in den Verbänden nicht genug Fachpersonal für genau solche solche Aufgaben sitzt, sage ich mal, die sowas auch vorantreiben können. Und natürlich wäre es wünschenswert, dass eben nicht nur oder nicht so viel über Fußball und dann zweite, dritte Liga und so weiter auch noch gezeigt wird. Denn ich meine, die Breite des Sports ist ja einfach etwas, was ein Land definitiv braucht. Und das fängt ja schon im Schulsport an. Da kann man direkt auch noch die Vereine mit dazu nehmen. Das ist sicherlich auch häufig genug keine ausreichende Zusammenarbeit oder Talentscouting gibt, wie das vielleicht auch noch vor ein paar Jahren der Fall war.
Sie haben auch die 80er angesprochen, wir hatten über Boris Becker und so weiter gesprochen. Hat das auch was mit fehlendem Nachwuchs zu tun, mit den jungen Leuten, die heute auch nicht mehr begierig auf Olympia warten, sondern eher ihre YouTube-Stars haben?
Also wie gesagt, ich denke, die Kinder brauchen Anreize. Also wie ich das erlebe, ich habe vor zwei Wochen oder so war der Olympic Day, da waren über 3000 Kinder im Deutschen Sport- und Olympiamuseum. Die haben mit absoluter Begeisterung alle Sportarten ausprobiert, ob es Rudern war oder Tischtennis oder Surfen oder auch die Fechtwand und so weiter. Also ich glaube, dass auch gerade in Deutschland Sport unheimlich zieht, egal welche Sportart, und dass das unheimlich vielfältig sein kann oder könnte. Aber wie gesagt, auch da braucht es aus dem Sport heraus viele, die oder immer bei den einzelnen Sportarten jemanden, der das richtig auch pusht. Und dann, denke ich, ist der Schritt auch wieder nahe. Und da, das würde ich mir zum Beispiel von gerade den Öffentlich-Rechtlichen wünschen, einfach noch ein bisschen mehr Hintergrundberichte zu machen über die Sportler. Denn nur wer eine emotionale Verbindung zum Sportler hat, der guckt unter Umständen noch umso lieber die Sportart. Das hat man zum Beispiel auch beim Skispringen gesehen, ne, wie das funktioniert. Hat eine Zeit lang.
Jetzt habe ich Heiko Allerdissen aus Sehende in der Leitung. Guten Abend, Herr Allerdissen.
Ja, guten Abend, mein Name ist Allerdissen aus Sehende. Ich würde gerne wissen, warum die öffentlichen Rechtlichen bei Gebührengeldern von 8,5 Milliarden, also 8.500 Millionen, es nicht schaffen, einen Sportkanal zu installieren, um zum Beispiel Sportarten wie andere Sender wie Darts oder Billard populär zu machen. Ich denke mir, das wäre bei den Lizenzkosten sicherlich bei diesen Summen von Gebührengeldern finanzierbar.
Aha. Holger Gerska, können Sie dazu was sagen als NR-Sportredakteur? Das ist natürlich auch eine Frage der Kosten.
Kein Medienwissenschaftler, aber es gibt Rundfunkstaatsverträge, die die Anzahl öffentlich-rechtlicher Sender gedeckelt haben. Wir können nicht einfach ein neues Fernsehprogramm aufmachen, da Wir sind ja nicht insofern in diesen Entscheidungen autark, sondern das entscheiden ja die jeweiligen Länder.
Mhm. Aber vielleicht einen der Digitalkanäle, also wenn ich jetzt ARD und ZDF mal zusammennehme, dann sind das ja 6 Digitalkanäle, könnte man ja einen Digitalkanal einstellen und da dann Sportarten wie zum Beispiel Tischtennis, wo wir ja wirklich sehr erfolgreiche Sportler haben, aber nie oder so gut wie nie Live-Berichte zu sehen bekommen, dann präsentieren.
Herr Schaffrat, was sagen Sie dazu? Wäre das eine Möglichkeit, sozusagen auch die sogenannten Orchideen, habe ich jetzt gelernt, Orchideensportarten mehr nach vorne zu bringen?
Ja, das ist sicherlich eine Variante, über die man nachdenken kann. Man muss aber allerdings auch dann sagen, jetzt drehe ich mal die Medaille, Olympische Spiele haben wir ja mal rum. Ein solcher Sender, ein solcher Kanal müsste natürlich auch adäquat befüllt werden. Und wir reden ja hier nicht nur über die Übertragung, sondern wir müssen ja dann auch reden über die Personalkosten, die dranhängen, Kommentatoren, Interviewer etc. Eine Sportart muss ja auch ordentlich ins Bild gesetzt werden, Kameraleute. Wir reden über Technik, wir reden über Produktionskosten, wir reden dann auch teilweise über Rechtekosten. Also es ist nicht nur so, dass man jetzt irgendwelche Orchideensportarten dann mal ebenso in den Sender hebt, wenn sie mal da liegen, sondern sie müssen ja adäquat auch inszeniert werden und sie müssen journalistisch adäquat aufbereitet werden. Und wenn man das auf dem Niveau machen möchte, auf dem das ARD und ZDF seit Jahrzehnten machen, dann kostet das halt sehr viel Geld. Und dann ist halt die Frage, ob auch bei 8 Milliarden Gebühreneinnahmen, welche Investition wie richtig ist. Also da bin ich auch der Ansicht, nicht jetzt nach einem neuen Kanal zu rufen, das sehe ich nicht, sondern mein Plädoyer geht immer in die Richtung, dass man der ARD Sportschau oder auch dem ZDF Sportstudio in dem Begriff Sport stärker wieder in den Fokus nimmt, und sonst müsste man die Sendung auch umnennen, dann sollte man sagen, richtigerweise ARD Fußballschau oder ZDF Fußballstudio, denn das entspricht dem Inhalt, der dort geboten wird, deutlich mehr als das, was Sport beinhaltet. Dann lass mich noch einen Satz sagen, wir haben in Deutschland 240 Bewegungsmuster unterschiedliche Sportarten, und ARD und ZDF übertragen natürlich im Vergleich zu allen anderen Sendern, die wir so haben, 40 bis 50, 60 Sportarten pro Jahr. Man muss aber immer auch hinterfragen, in welchem Umfang werden diese Sportarten übertragen und mit welchem Produktions- und Personalaufwand werden sie übertragen und zu welchen Sendezeiten. Und wenn wir das alles mal so durchgehen für 50, 60 verschiedene Sportarten, dann wird man da auch ein Stück weit realistischer. Und ich glaube eben, dass das Problem der Fußballisierung eben eins ist, dass leider die alle anderen Sportarten ziemlich dahingestellt hat, wo man im Sport und im Fußball nie stehen sollte, okay, nämlich im Abseits. Und da stehen viele Sportarten. Okay.
Ich glaube, den Punkt haben wir jetzt diskutiert. Helden nur für einen Tag. Wie groß ist der Erfolgsdruck bei Olympia? Das ist heute unser Thema. Und rufen Sie gerne noch an unter 08000441777 oder schreiben Sie uns Ihre Meinung unter ndrd-redezeit. Britta Heidemann, Sie sind jetzt nur noch 10 Minuten bei uns, deswegen will ich unbedingt mit Ihnen nochmal sprechen über diesen anderen Aspekt, den Sie eben schon angeregt haben. Also wie geht das überhaupt? Wie kann man vom Sportler, vom Athleten sein leben? Sagen Sie doch mal, wie war das? Wie viel Sportförderung haben Sie eigentlich bekommen und Sie haben gesagt, am Anfang ist natürlich die Leidenschaft da, da ist man ja auch noch Kind und Jugendlicher, aber irgendwann so mit 16, 17 fragt man sich ja auch mal, wie es geht weiter. Und wie sieht denn das finanziell aus? Wo kriegen Sie das Geld her?
Ja, also genau, irgendwann wird es natürlich dann doch eher zum Beruf. Das ist einfach genauso, wie es ist. Wenn man dann anfängt, zweimal am Tag zu trainieren, dann ist das im Endeffekt, könnte man das nennen, eine Berufsentscheidung. Und man startet dann ja auch irgendwann für die Bundesrepublik Deutschland im Endeffekt wie ein Beamter. Also in der Regel bekommen die Athleten Sporthilfe. Die Deutsche Sporthilfe ist eigentlich der sicherste Unterstützer für die ganzen Kaderathleten. Die Beträge werden ständig angepasst. Ich meine, das ist zwischen 100 und 400 Euro im Monat ist die Grundförderung. Dann kann man noch Stipendien bei der Sporthilfe mit beantragen. Ich glaube, das sind dann nochmal ungefähr 400 Euro. Mhm. Plus ein paar Medaillenzuschläge. Das sind auch irgendwie, was weiß ich, 100 bis 300 Euro im Monat. Also da sieht man das und das ist meistens alles, was ein Sportler bekommt. Also häufig zahlen die Vereine nicht. Ich hatte das Glück, ich bin bei Bayer Leverkusen. Da habe ich also auch von Bayer Leverkusen ein monatliches Zubrot erhalten, sage ich mal. Aber in der Regel ist die Sporthilfe der einzige, der Geldgeber ist. Und das ist leider zu wenig, um eben sich vollkommen auf den Sport zu konzentrieren. Und womöglich sogar noch nebenher ein Studium zu machen und das dann einfach, was ich, 5 Jahre in die Länge zu ziehen. Und ich muss leider noch weiterreden. Es gibt sicherlich auch die Möglichkeit, zu der Sportfördergruppe zu gehen. Das halte ich trotzdem immer noch für schwierig, eine sozusagen Dreifachkarriere zu starten. Also voll den Sport zu machen, bei der Bundeswehr teilweise auch mehrwöchige Lehrgänge zu machen und eben noch ein Studium nebenher. Dass man eine Ausbildung nebenher braucht, ist bei den meisten deutschen Athleten notwendig, weil wenn die Karriere vorbei ist, muss man etwas haben, womit man sozusagen weiterhin dann sein Geld verdient. Vorsorgen können die meisten Athleten nicht. Es gibt, sorry, dass die Antwort zu lang ist, aber es gibt natürlich Ausnahmen, wie zum Beispiel in der Leichtathletik, wenn man da Spitzenleistung erzielt, dann bekommt man auch Startgelder und sicherlich auch noch den ein oder anderen Sponsor dazu. Aber in den meisten Sportarten, wie zum Beispiel Hockey, wie Fechten, wie Judo und Taekwondo und einige andere, bleibt es eben bei der Sporthilfe und das ist einfach zu wenig.
Ich hatte dann die Frage der Sponsoren, ja, ne? Also wenn Sie jetzt sagen, genau, Olympia hält für einen Tag, wenn man jetzt weiß, ach du Jemine, wenn ich jetzt keine Medaille kriege hier, dann habe ich kein Geld. Ist das so oder hat man immer noch irgendein Netz, dass der Sponsor sagt oder...
Nein, also da auf das Medaillengeld, glaube ich, also das habe ich auch noch nicht gehört, dass da irgendjemand drauf spekuliert. Also wie gesagt, diese monatliche Grundversorgung ist das, was den Athleten sicher ist. Und also mit dem Medaillengeld damit rechnet, das plant keiner mit ein. Also jetzt ab August habe ich dann noch irgendwie die 15.000 oder 20.000 Euro mehr. Also ich persönlich hatte im Übrigen auch das Glück, ich nutze die Chance, ich habe die Bayer AG, die DVAG als tolle Partner und noch einige andere. Und das ist aber der absolute Minimalanteil der Sportler, die durch das Nadelöhr rutscht. Ich hatte 2008 mit dem Olympiasieg in Peking und meinem Chinesisch-Studium einfach das unheimliche Glück, dass die Geschichte gepasst hat. Und das muss eben auch noch dazu kommen.
Jetzt sind Sie ja, Sie treten ja jetzt in Rio gar nicht an, das hatten wir noch nicht gesagt, sondern Sie sind in einer Athletenkommission.
ich dachte, Sie erwähnen das gar nicht.
Ist ja weiter nicht schlimm.
Nein, war ein Scherz.
Also die Athletenkommission, da müssen Sie nochmal sagen, wofür kämpfen Sie jetzt? Was soll sich verbessern für die Athleten aus Ihrer Sicht?
Also nun zuerst, ich kandidiere für die IOC-Athleten-Kommission. Okay. Also ich bin, das ist das, wofür ich hier bin. Das heißt, ich bin jeden Tag ich wohne im Olympischen Dorf, um jeden Tag auch mit den verschiedensten Athleten aller Nationen zu sprechen und sie davon zu überzeugen, dass ich für sie eintreten kann. Es gibt unheimlich viele Bereiche, wo man als Sportler dran knapst. Es geht eben um die Finanzierung des Sportes, um die Möglichkeit der dualen Karriere, aber eben auch um die Verbesserung von Wettkampfbedingungen, von Organisation oder eben, dass man im Olympischen Dorf ankommt und die Toilette eben nicht verstopft ist. Mhm. Also, dass einfach sich wieder ein bisschen mehr um den Athleten dreht. Ich bin Fechterin. Ich weiß, wie es ist, im Zweikampf zu stehen, im Zweifel auch mit offiziellen und Funktionären. Und ich habe wirklich Motivation, da einiges für uns zu verändern. Ich muss natürlich schauen, was sich alles verwirklichen lässt, aber auf jeden Fall bin ich hochmotiviert.
Aber das ist ja auch ein Spagat, ne? Erst Profi und dann jetzt die andere Seite. oder?
Natürlich, das ist, ich habe das, das Glück gehabt, ich war 2014 schon bei den Jugendolympischen Spielen in Nanjing als Offizielle der Fechter, also habe die jugendlichen Fechter betreut und habe da auch einmal die andere Seite kennengelernt. Wir Athleten tendieren natürlich auch schnell die Offiziellen zu kritisieren und dass alles doof ist. Das ist natürlich nicht so. Vieles ist einfach auch schwierig und es gibt viele Grauzonen und man muss immer alle Seiten bedenken und ein bisschen diplomatisch sein. Aber natürlich darf man dabei den Athleten nicht vergessen. Also ein ganz, ganz simples Beispiel, was jetzt also wirklich sich nicht auswirkt auf den Athleten, aber es ist typisch, dass zum Beispiel im Olympischen Dorf diskutiert wird, wer die Fernseher bekommt, und in der Regel stehen die Fernseher nicht bei den Athleten, sondern bei den Offiziellen im Zimmer. Das ist gar nicht so böse gemeint, aber irgendwie, ich glaube, dass man da sich einfach wieder ein bisschen mehr auf die Athleten konzentriert und, deswegen brauchen wir einfach eine Stimme und die würde ich gerne sein.
Unser Thema heute Abend in der Redezeit: Helden nur für einen Tag. Wie groß ist der Erfolgsdruck bei Olympia? Und Thomas Völkel aus Hannover hat uns angerufen. Guten Abend, Herr Völkel.
Guten Abend. Nochmal eben zum Sportkanal. Ja. Ich habe Gerd Rubo hat mal in der Sendung gesagt, in einer Rundfunksendung vor zig Jahren auf Deutschlandradio Kultur, dass es erwogen wurde, dass die ARD einen Sportkanal machen will im Fernsehen. Daraus ist ja nichts geworden.
Ja.
Es wird da kaum noch Sport im Fernsehen übertragen und im Radio noch weniger. Ich bin blind. Ich würde mehr freuen, wenn mehr Sport im Live-Sport im Radio wäre. Da kommt ja auch nichts mehr. Wenn früher Olympische Spiele waren nur Musik und bei den letzten Olympischen Spielen, wo live übertragen wurde, 2008, da war nur dummes Gequatsche. Also kein Live-Sport. Und sonst kommt kaum noch was in Live.
Früher, Holger Gerska, sagen Sie nochmal, wann wir Sport im Radio machen?
Ja, wir machen also in der Info, das Programm, das Sie jetzt hören, macht jede Stunde Sport und macht, weiß Gott, nicht nur Fußball. Das kann ich jetzt beschwören, weil ich es selbst oft genug mache. Während dieser Olympischen Spiele gibt es eine ARD-Olympianacht in den Hörfunkwellen, unter anderem auch eben bei NDR Info. Die Sender gehen alle unterschiedlich früh oder spät an den Start, aber heutzutage über Apps bekommt man ja vor allem auch das andere Programm. MDR Aktuell wird von 19 bis 5 Uhr durch die Bank Olympische Spiele im Radio übertragen, zum Beispiel. Und der NDR wird sich auch am Abend dann dazuschalten und durch die ganze Nacht Olympia live im Radio übertragen.
Herr Völkel, das wäre ja vielleicht was für Sie. Ja.
Kommt da nur Musik oder wie wird das dann sein? Oder
nein.
Nein, 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 nein. Wir übertragen den Live-Sport von hier. Sie werden alle wichtigen Entscheidungen von hier auf diesen Wellen mitbekommen. Definitiv, dafür verbürge ich mich.
Also Fußball kommt doch kaum noch Sport im Radio.
Dann aber schon. Jetzt haben wir ja Olympische Spiele. Also versuchen Sie es mal.
Setzen wir die Handballeuromannschaft. Da wurde nichts von übertragen im Radio.
Aha. Herr Gerska, stimmt das?
Wir haben das Finale in voller Länge in diesem Programm übertragen.
Ja doch, das Finale, aber mehr nicht.
Wir haben definitiv auch von den Vorrundenspielen ausführlich berichtet und von dem Halbfinale, Viertelfinale.
Herr Völkel, geben Sie uns einfach mal jetzt bei den Olympischen Spielen die Chance und testen Sie mal die Olympianacht im Radio und auch die Berichterstattung tagsüber. Ja, Professor Schäfrath, Sie haben gesagt, da wird zu wenig berichtet. Wir waren aber auch schon bei dem Thema, was bedeutet das eigentlich für die Sportler selber, so eine Karriere einzuschlagen? Ist es denn überhaupt attraktiv in Deutschland, so ein Athlet zu werden?
Also soziologisch betrachtet befinden sich alle Spitzensportler in einer sogenannten Hochkostensituation. Was bedeutet das?
Wenn man verursachen unglaublich viel Kosten oder was?
Ja, nee. Das heißt, dass sie unglaublich viel investieren.
Ach so, okay.
Das heißt, wenn Sie heute Spitzensportler werden, und Frau Heidemann hat es ja auch angesprochen, dann fängt man an mit einem Kindesalter, entscheidet sich für eine Sportart, die einem Spaß macht und man wird immer besser und das ist dann immer attraktiver. Aber wenn man tatsächlich dann in die Weltelite vorstoßen will, dann wird man gezwungen sein, in jungen Jahren alles auf diese Karte zu setzen und opfert sehr viel. Das bedeutet Freizeit, Freunde, Feten, alles, was man so als junger Mensch zwischen 12 und 20 Jahren gerne macht, das kann man dann nicht mehr in dem Maße betreiben. Und es bedeutet, dass man also sehr viel investiert, insofern in einer Hochkostensituation sich befindet, weil die Chance, am Ende tatsächlich in seiner Sportart zu reüssieren, Gold zu gewinnen bei Olympia jetzt in Rio, relativ gering ist. Und das heißt, Frau Heidemann hat es ja auch angesprochen, selbst wenn man das schaffen sollte, dass man dann mal eine Goldmedaille gewinnt, vielleicht auch mal Weltmeister wird, Europameister wird, sichert das ja am Ende nicht den Lebensstandard, zumindest nicht für die meisten Sportarten außerhalb des Fußballs und eventuell noch im Handball und noch im Basketball, aber für die schon angesprochenen Randsportarten oder Orchideensportarten geht das nicht. Das heißt, man muss in jungen Jahren sehr viel investieren, Erfolgschancen sind gering. Man
auch
hat
körperlich, ja, nicht?
Ich meine, nicht körperlich, seelisch, familiär, Freunde, das habe ich schon angesprochen. Insofern ist das schwierig. Es ist ein hohes Risiko und dann muss man ja auch noch eins sagen, Verletzungen können einen immer wieder erwischen und zurückwerfen. Und das ist schon eine heikle Situation, wenn man auf die Karte Spitzensport setzt, muss man wissen, was man tut.
Hm. Frau Heidemann, Sie müssen gleich los.
Die Sekunden rennen. Ich gebe Ihnen recht. In einer Sache möchte ich trotzdem noch mal ein kleines Plädoyer für den Sport halten. Dass ich viel aufgeben musste, da bin ich häufig zu gefragt worden. Und ich empfinde, dass das Gegenteil gerade im Jugendalter der Fall ist. Also ich glaube, dass so wenige Leute wie ich die Chance hatten, in Sydney, in Havanna, in Rio, in Puerto Rico nach den Wettkämpfen so toll zu feiern, so viele Menschen in der ganzen Welt zu treffen. Und ich glaube, nicht umsonst gibt es so viele Freizeitathleten, die völlig intensiv zum Beispiel Triathlon betreiben und nie irgendwie in die Region des Olympiasiegers kommen und trotzdem sich dem Ganzen widmen. Auch im Dorf haben wir Physiotherapeuten und Ärzte, die jeden Morgen 2 Stunden trainieren, teilweise mehr als die Athleten. Das ist natürlich erfüllend. Und das ist das Tolle, was der Sport einem bieten kann. Wie gesagt, am Ende, wenn man das Profialter erreicht, so möchte ich das mal formulieren, dann muss sich das Ganze natürlich einfach rentieren, weil das eben dann am Ende ein Job ist. Und dafür muss man sich eben auch durch den Monat finanzieren können. Ich muss jetzt zurück ins Dorf. Wir haben nämlich
Ihnen eine erfolgreiche Zeit
in Rio. Die Welcome Ceremony von Deutschland.
Schön. Wunderbar.
Es war ein großer Spaß und es war sehr interessant. Vielen Dank.
Schöner Abend, interessante Veranstaltung für Sie. Herr Schaffrath, sagen Sie nochmal, wir haben ja gerade nochmal gehört, gerade dieser Übergang, sage ich mal, vom Jugendalter, Sportalter dann zum Profi sein. Was wäre denn eine Verbesserung? Wie könnte man das besser machen?
Indem man eben die Frage der Förderung, die ja auch nach Rio in Deutschland mit dem Bundesinnenministerium noch mal neu diskutiert werden soll, noch mal auf das Tableau und auf die Agenda setzt, inwiefern man auch sich überlegt, wie man über Sponsorengelder bestimmte Sportarten attraktiver macht. Dann sind die Medien dann wieder im Boot, denn es gilt ja nun auch der alte Satz, Fernsehen ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne das Fernsehen. Das ist ja auch in dem Feature schon angeklungen heute am frühen Abend. Sponsoren kommen vor allem dann, wenn sie Medienpräsenz generieren können und garantieren vor allem audiovisuelle, optische Präsenz, also Fernsehen und oder Internet. Das sind eine ganze Reihe von Möglichkeiten, über die man nachdenken muss, um das Sporttreiben so attraktiv zu machen, dass man eben es auch so betreiben kann, dass man davon leben kann. Und das hat Frau Heidemann ja, wie ich fand, sehr eindrucksvoll beschrieben, dass man eben auch auf Weltniveau, Weltspitzenniveau das machen kann. Und es sind ja viele, Frau Heidemann hat gesagt, es ist sehr schön, Sydney war toll und Weltmeisterschaften waren toll, aber wie viele Fechterinnen, die mit Frau Heidemann angefangen haben, die vielleicht den gleichen Traum hatten wie sie, wie viele von denen haben es tatsächlich bis dahin geschafft? Und das ist das, was ich mit den Hochkostensituationen gemeint habe. Die meisten investieren genauso viel wie Frau Heidemann, aber es erreichen halt nur wenige. Und das ist das Problem.
Jetzt haben wir Christian Plass aus Kiel in der Leitung. Guten Abend, Herr Plass.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Sagt man immer, ich habe eine Idee, die ich hier gerne mal fragen möchte, Frau Heidemann und Frau Professor Schaffrath. Ich habe aus dem Rudersport gesehen, dass dort auf dem Trockenen gegeneinander angetreten wird. Das heißt, man sitzt auf einem sogenannten Ergometer. Irgendwo auf der Welt rudert gegeneinander, telemetrisch werden die Leistungsdaten dann irgendwo zusammengefasst und so können also, sage ich mal, Kieler Ruderer gegen russische Ruderer, gegen Amerikaner gleichzeitig simultan wie beim Schach gegeneinander antreten. Das kann auch der Fechtsport machen, denn es gibt ja heute Kameras, die Bewegungen aufzeichnen. Und meine Frage in die Runde ist also, Ist es nicht eine Möglichkeit zur Reduzierung der Kosten, der Wege, auch der Trainingsmöglichkeiten, wenn man die Olympischen Spiele völlig dezentral irgendwo auf der Welt stattfinden lässt, mit geeichten Geräten, unter Aufsicht natürlich, und so praktisch die Athleten gar nicht mehr in einem Stadion auf einer Regattastrecke und so weiter fahren oder schießen oder segeln lässt, sondern
also virtuelle Spiele sozusagen
mit elektrischen Mitteln.
Ach, und meinen Sie, das sieht gut aus? Da guckt man gerne zu.
Ich meine, das sieht nicht gut aus, aber es gibt viele Möglichkeiten, eben durch moderne Datenübermittlung den Athleten ja die Möglichkeit zu geben, ja mehr gegeneinander anzutreten, praktisch die ganzen Sparringspartner auch zusammenzubringen.
Ja, interessanter Gedanke. Ich frage mal in die Runde. Also Frau Heidemann musste ja leider weg, aber Herr Gerska, Herr Schaffrath, was halten Sie davon?
Lassen wir doch bitte den Athleten auch noch ihre Zuschauer. Also das jetzt zu Hause so steril, da wäre ich jetzt nun gar kein Fan davon, weil auch ein bisschen geht es um den Applaus. Es geht auch natürlich darum, dass man auch Sportarten im Fernsehen präsentiert. Wunderbare Bilder von Regatten in aller Welt auf den großen Seen. Und die Sportler mögen sich bitte auch noch treffen. Auch das gehört ja irgendwo dazu, dass es auch noch ein bisschen Völkerverständigung hier ist. Und wer das hier einmal erlebt bei Olympischen Spielen, wie im Olympischen Dorf gefeiert wird, die Athleten mögen bitte auch noch zueinander kommen und nicht jeder bei sich zu Hause bleiben. Dies Geld sollte in unserer modernen Zeit noch da sein.
Da bin ich ganz bei Herrn Gerska. Es geht auch ein bisschen um die Authentizität einer Sportart, eines Wettbewerbs. Was der Herr Plass da vorschlägt, das sind Computerspiele, sind virtuelle Spiele, die haben mit Leistung und Spitzensport nichts zu tun. Davor kann man nur warnen. Das ist eine interessante, aber gleich auch zu verwerfende Idee wieder.
Und als Trainingsmöglichkeit?
Als Trainingsmöglichkeit stehen wir möglicherweise da vor ungeahnten Möglichkeiten. Aber ich glaube, auch da ist der Kampf Frau gegen Frau, Mann gegen Mann, Mannschaft gegen Mannschaft nicht zu toppen. Und Herr Gerska hat auch recht, es geht auch um Zuschauer, es geht um Nachahmung, es geht um Imitation, es geht um Sponsoren, es geht um so viele Facetten im Spitzensport. Ich glaube, es wäre in der Tat eine sehr sterile, eine sehr artifizielle Art des Sporttreibens. Und ich glaube, auch dann hätten die Athleten, die so viel opfern müssen, wie von mir auch schon beschrieben, noch weniger Spaß, wenn sie da nur Spiegelfechtereien im wahrsten Sinne des Wortes betreiben würden.
Holger Gerska, Sie haben ja für Ihr Feature die Bahnradsportler interviewt, mit denen gesprochen. Frau Heidemann hat gesagt, sie hat so viel zurückgekriegt in dieser ganzen Zeit in der Jugend, dass das sozusagen das andere ausgleicht. War das bei den Sportlerinnen auch so?
Ja, es ist schwierig, wie soll man es bemessen? Also in Sachen finanzieller Ausgleich, wenn man sie vergleicht mit beispielsweise reinen Freizeitsportlern, selbstverständlich. Wenn man sie vergleicht mit Fußballern, selbstverständlich nicht. Ich bringe mal das Beispiel von Miriam Welte, die startet für den 1. FC Kaiserslautern, gehört diesem Verein an, den wahrscheinlich jeder in Deutschland sofort mit Fußball assoziiert. Dieser Verein spielt in der 2. Bundesliga, hat 27 Profis unter Vertrag, die bekommen im Jahr im Schnitt, 700.000, 800.000 Euro. Miriam Welte ist Olympiasiegerin von London, ist in ihrer Disziplin inzwischen 4-mal Weltmeisterin geworden und bekommt von diesem Verein 1. FC Kaiserslautern eine Anerkennungsprämie, wenn sie was gewonnen hat, und auch gern mal einen Blumenstrauß. Bei ihr sieht es aber durch private Sponsoren, die ihr der 1. FC Kaiserslautern vermittelt hat, ganz gut aus. Also sie kommt sehr, sehr gut über die Runden, das weiß ich von ihr. Wenn wir bei der anderen Ebene sind, Applaus, Anerkennung. Ich habe die Bahnrad-Weltmeisterschaften in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten fast durch die Bank alle davon berichtet. Ich war überall vor Ort. Wenn man den Applaus sieht bei diesen Wettbewerben, wenn man die Ehrenrunden sieht, zuletzt die WM in diesem Jahr war in London, im Jahr davor war sie am Stadtrand von Paris, davor in Kolumbien, wo ein Publikum auch dafür da ist, dann muss man sagen, ja, sie bekommen auch die nötige Anerkennung für ihre sportlichen Erfolge. Allerdings bekommen sie sie nicht, wenn man erwartet, dass, wenn man Weltmeister geworden ist in einer solchen Disziplin, am nächsten Tag die Zeitung aufschlägt und einem das eigene Gesicht begegnet.
Sie hören die Redezeit.
Das passiert in Deutschland nicht.
Helden nur für einen Tag, wie groß ist der Erfolgsdruck bei Olympia? Rufen Sie gerne noch an, 08000441777, oder schreiben Sie uns eine Mail, und das hat Helmut Kroll getan aus Delve. Er schreibt: Hallo zusammen, ich wollte nochmal auf das Thema Sportkanal kommen. Alle Verantwortlichen bedauern, dass sie die Jugend im Fernsehen verlieren. Ein Sportkanal, der eben auch Trendsportarten aus der Welt präsentiert, sowie Nachrichtenkanäle, würde diese Zielgruppe wieder an den Bildschirm holen, ohne nur hohles Zeug zu konsumieren. Und er schreibt noch, er kennt die Jugendlichen und Kinderwünsche. Professor Schaffrath, ist das eine Möglichkeit, mehr Sport zu zeigen, um die Jugend an, den Fernseher zu holen? Oder ist der Fernseher für diese Zielgruppe, müsste man das nicht mehr ins Internet, müsste man nicht YouTube-Kanäle dazu machen?
Ja, ich glaube, man muss bei Jugendlichen verschiedene Plattformen dann bespielen. Natürlich das Internet, das Smartphone, die mobile Kommunikation, das spielt dann alles eine Rolle. Aber auf diesen Ebenen bewegen sich da ARD und ZDF auch. Ich halte nochmals, ich habe es eben auch schon mal ausgeführt, von einem reinen Sportkanal halte ich relativ wenig. Ich denke, die Sendeflächen bei ARD und ZDF sind groß genug. Die Ausgewogenheit im Programmbouquet könnte eine andere sein. Und dann würde man eben auch die Chance wieder ein Stück weit zurückgewinnen, junge Menschen, Jugendliche auch anzusprechen.
Hm. Eckhard Heine aus Hamburg hat uns angerufen. Guten Abend, Herr Heine.
Schönen guten Abend in der Runde. Ich habe folgende Sache zu erzählen. Ich habe früher gern Sport gesehen im Fernsehen. Mhm. Und durch die viele Reederei ist mir das dann verleidet. Aber wenn dann zum Beispiel nur ein Beispiel, 2006 habe ich einen Fernseher gekauft, das Spiel in Frankreich gegen Brasilien, denke ich, das kann ein Topspiel sein oder Standardfußball, das zum Ausschalten. Da habe ich den Fernseher eingeschaltet. Es wurde nur über Deutschland geredet. Dass das Fußballspiel schon im Gange war, hat den Reporter gar nicht interessiert. Und dann sehe ich gerne schwimmen, rudern und reiten im Olympiaspiel oder Weltmeisterschaftsspiele. Mhm. Und wenn ich beim Reiten sehe, gerne Dressur. Und da muss man den konzentrieren. Aber wenn denn der Reporter immer redet und so, oder nur den deutschen Reiterinnen oder deutschen Reiter redet und so, nur noch ein Punkt, noch fünf Sekunden rein, als ob die Welt nur für Deutschland da ist. Das Sport ist doch neutral, ist doch Völkerverständigung. Der Beste soll gewinnen. Warum immer Deutschland vor, noch ein Tor?
Ja, Herr Heine, das fragen wir gleich mal Holger Kerska. Er ist ja NDR-Sportredakteur und Reporter und redet dann auch viel, wenn vor dem Radio, wenn er über sportliche Ereignisse berichtet.
Ich glaube, wir im Radio nicht während eines ganzen Fußballspiels schweigen. Also in Ansätzen kann ich jetzt verstehen. Die Geschmäcker sind natürlich komplett verschieden. Der eine möchte ganz viel Erklärung haben. Zu den Stichworten gerade gehörte Dressurreiten. Da möchte der eine natürlich wissen, was machen die da? Warum geht das jetzt so? Wie heißt das? Ist das jetzt gut? Ist das jetzt nicht gut? Der andere kann das als Fachmann wahrscheinlich einschätzen, ob es da jetzt einen Fehler in der Piaffe gab oder so. Und deswegen sind natürlich Sportreporter im Fernsehen auch immer Erklärer. Und dass in Deutschland alles sehr durch die deutsche Brille betrachtet wird, das ist der Geschmack unseres Publikums. Jeder fiebert, wenn Deutschland spielt, mit Deutschland, und jeder wird auch bei Olympischen Spielen oder zumindest die meisten in Deutschland mit den deutschen Sportlern fiebern, und dass man dann sehr vieles auf Deutschland ummünzt, das ist so, und kann aber aus internationalen Erfahrungen nur sagen, wir sind da wirklich harmlos diesbezüglich. Der Chauvinismus in der Sportberichterstattung anderer Länder toppt es deutlich, das, was wir in Deutschland machen, definitiv.
Gibt es denn für die Olympischen Spiele dann mehr die Vorgabe, einfach auch den Sport nochmal mehr zu erklären? Also wenn wir jetzt über unsere Orchideen-Randsportarten sprechen, muss man wahrscheinlich auch noch mehr mal erklären, wie die Regeln sind, wie das da eigentlich läuft, wer da die Top-Spieler sind sozusagen, nicht? Also da.
Ja, definitiv. Und auch Sportler vorzustellen. Denn das, was Britta Heidemann vorhin sagte, dass natürlich es ganz toll ist, wenn man auch die Menschen, die sich dahinter verbergen und die wirklich nicht jeder in Deutschland kennt, die aber hier Medaillenkandidaten sind, auch mal ins rechte Licht drückt. Und natürlich ist eine Sportart wie Volleyball, die wahrscheinlich jeder mal in der Schule gespielt hat, genauso gut und für jeden nachvollziehbar wie Handball oder wie Fußball. Aber es gibt eben auch Taekwondo, es gibt auch Judo, es gibt Fechten, es gibt Synchronschwimmen und es gibt auch Bahnradfahren. Sport, da muss man halt natürlich etwas erklärender sein. Ich muss übrigens mal eins noch ergänzen, weil ich es vorhin vergessen habe, als vor 10 Minuten unser sehgeschädigter Hörer anrief und fragte nach mehr Sport im Radio. Komplett alle Olympia-Übertragungen bei der ARD und ZDF werden barrierefrei angeboten. Das heißt, mit einer Audiodeskription. Es wird also jeweils ein Kollege all das schildern. Der redet nun wirklich durchweg, sozusagen 18 Stunden am Tag, verschiedene Kollegen, die alles das für unsere blinden und sehgeschädigten Fernsehzuschauer beschreiben werden, was da in Rio passiert. Das ist völlig neu, das ist auch ein Service, den es so auf der Welt nirgendwo gibt. Ich hoffe, er hört uns noch, und das kann er definitiv nutzen.
Ja, sonst können wir ihn auch gleich nochmal anrufen. Das ist ein guter Hinweis. Ich habe jetzt Britta Weber aus Oldenburg. Frau Weber.
Hallo, ja, schönes Thema. Ja. Ich dachte, es ging um Doping oder sonst irgendwas, aber zum Glück nicht.
Da sind wir noch nicht hingekommen.
Wunderbar. Nee, ich möchte auch nichts zu sagen. Also Ich wollte eigentlich zu dem Thema nur kurz sagen, ich finde, man kann auf einem Infosender, auf einem vorbildlichen Infosender, wie sie ja nun mal sind, glaube ich, nicht über alles berichten. Also nicht über jede Sportart. Und auch man muss sich da, glaube ich, die wichtigsten Sachen wirklich raussuchen. Und ich finde, das ist in Ordnung, dass also jede Stunde das mal kurz zusammengefasst wird. Und dann, wenn so große Ereignisse sind wie jetzt Olympia oder wenn die Tour de France läuft oder wenn Europa- oder Weltmeisterschaften im Fußball sind. Also ich finde, das ist schon richtig klasse. Also ich möchte das so mal aus eigener Erfahrung sagen, denn ich habe keinen Fernseher. Ich stehe auch nicht besonders auf Fußball, aber ich finde, wenn so eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft ist, da hänge ich dann am Radio. Das möchte ich dann hören. Und ich kann nur sagen, das war so ultra spannend, was Ihre Kommentatoren da losgelassen haben. Also ich fand das unheimlich klasse. Das musste ich jetzt einfach mal loswerden.
Ach, Sie können, glaube ich, noch ein paar Minuten weiterreden. Holger Gerska, der sitzt wahrscheinlich in Rigolisch ganz zufrieden da und hört zu, oder? Hm. Herr Gerska?
So mögen wir das. So also wir nehmen natürlich auch Kritik zur Kenntnis und ein Großteil davon ist logischerweise berechtigt, aber wir lassen uns natürlich auch gerne mal loben.
Ja, vielen Dank, Frau Weber, für den Anruf und bleiben Sie uns gewogen, heißt es dann ja immer so schön. Also in den nächsten Wochen gibt es Olympia satt bei uns. Wir haben noch 5 Minuten und ich möchte noch eine kleine Schlussrunde mit unseren beiden Experten machen. Professor Schaffrath, wir haben kurz drüber gesprochen, was muss sich ändern, damit sozusagen die Sportarten auch wieder attraktiver werden. Gehört dazu auch der Breitensport? Ist das für Sie auch ein Thema, nicht nur Fernsehen, mehr Sport im Fernsehen, sondern auch mehr junge Menschen mit Sport ansprechen?
Ich glaube, da besteht gar nicht so groß das Problem. Also die Leute sind schon sehr outdoor-aktiv, junge Leute. Bei uns an der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften können wir es ja auch beobachten. Auch in der Stadt München kann man es sehr beobachten. Ich nehme an, in Hamburg ist es auch nicht anders. Also junge Leute sind schon nicht nur die Freaks, die vor dem Laptop sitzen oder mit ihrem Smartphone rumspielen, sondern sie sind auch die rausgehen, die Sport treiben wollen, die Breitensport betreiben wollen, die Trendsportarten machen, die auch neue Trends setzen und auch neuen Trends nachgeben. Ich glaube, die Vielfalt ist sehr viel größer, als sie im öffentlichen Bewusstsein dann irgendwann ankommt. Und das macht mir überhaupt keine Sorgen, dass da nicht genug Breitensport betrieben wird.
Mhm. Wo sehen Sie denn dann die Möglichkeit, dran was zu ändern, dass wir sozusagen mehr Sportarten wahrnehmen?
Ja, es ist eine Frage, die sich jetzt wiederholt stellt, oder die Sie jetzt wiederholt stellen. Die Verantwortung der Medien insgesamt ist sicherlich, was Imitation, Nachahmung angeht, eine große. Das, was Frau Heidemann angesprochen hat, die Verbände selber sind sehr unterschiedlich flexibel, auch im Ändern von Regelwerken, um Medienaffinität herzustellen. Ja, wenn Sie sich Olympische Spiele angucken in den 70er und 80er Jahren, dann waren ja Volleyballmarkierungen kaum auszumachen. Da hat sich vieles getan, dass man also auch beim Volleyball das Feld besser sieht. Beim Handball haben wir da Änderungen. Tischtennis hat man Regeln geändert. Also die Verbände sind unterschiedlich auch gewillt, flexibel zu sein, um auch medienaffiner und medienattraktiver zu werden. Also die Verbände sind auch in der Verpflichtung, etwas zu tun für die Sportarten. Von den Sponsoren muss man in Zeiten von Wirtschafts- und Finanzkrise im Moment nicht so viel erwarten, dass die im Moment auf die Pferde setzen, die den größten Erfolg für das eigene Unternehmen versprechen. Das ist nachvollziehbar. Die öffentlich-rechtlichen Medien haben wir schon angesprochen. Also es gibt viele Ansatzpunkte. Die Politik mit den Fördergeldern, ich habe auch schon gesagt, nach Rio soll sich ja zusammengesetzt werden. Ob man da vielleicht auch das Fördersystem ändern kann. Also es gibt eine Reihe von Ansatzpunkten.
Mhm. Holger Gerska in Rio. Was wünschen Sie sich für diese Olympischen Spiele, also was diesen Druck angeht oder den Spirit?
Ja, erstmal ganz, ganz tolle, faire Wettkämpfe, dass das alles überlagernde Thema Doping, jetzt bringe ich es doch mal, nicht wirklich alles überlagert und dass wir schaffen, uns dann irgendwo auch alle ein bisschen am Sport zu erfreuen, den es ja hier immer noch geben wird in ganz, ganz vielen verschiedenen Disziplinen. Ich hoffe, dass es ganz viele Sportlerinnen, Sportler und auch Sportarten schaffen, die Deutschen so zu begeistern, dass die auch Lust haben, sich diesen Sport nicht nur selber zu betreiben, sondern auch noch nächstes Jahr anzuschauen.
Was glauben Sie denn, welche Sportart jetzt so besonderen in werden könnte? hip werden könnte, wie es so schön heißt.
Ja, hip ist sehr, sehr schwierig, weil hip, da sind wir bei jüngeren Leuten und viele Sportarten sind natürlich schon 100 Jahre alt und dann wird es halt kompliziert. Ich habe gerade gelesen, vor wenigen Minuten hat das IOC beschlossen, dass es Skateboarden geben wird in 4 Jahren in Tokio bei Olympia. Vielleicht wird das dann Sportklettern, vielleicht wird das dann besonders hip. Auch Surfen ist neu aufgenommen worden. Ich hoffe so ein bisschen, um den Bogen jetzt nochmal zu schließen zu dem, wo wir angefangen haben bei den Bahnradsportlern. Die haben natürlich die Primetime für sich. Ihre Finals wird es um 21 bis 23 Uhr deutscher Zeit geben und ich hoffe, dass die Sportlerinnen und Sportler diesem Druck der großen Öffentlichkeit gewachsen sind und sich die Erfolge einfahren, die sie in den letzten Jahren haben und hatten, auch auf dieser großen Bühne. Das hoffe ich für diese Olympischen Spiele, jetzt mal ganz lokalpatriotisch über die Menschen, die ich im Vorfeld der Spiele interviewt habe, über die Sportlerinnen und Sportler.
Ja, unsere Redezeit geht zu Ende. Helden nur für einen Tag. Wie groß ist der Erfolgsdruck bei Olympia? Mit dabei war Professor Michael Schaffrath. Er leitet den Arbeitsbereich Medien und Kommunikation an der Bereich Sport- und Gesundheitswissenschaft an der TU München. Britta Heidemann, Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Fechten. Und Holger Gersker, NDR-Sportredakteur. Morgen ist das Thema der Redezeit am Donnerstag. Außer Kontrolle ist im Internet alles möglich. Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Die Redaktion dieser Sendung heute hatte Petra Lehnert und einen schönen Abend wünscht Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.